Das freie Online-Medium Filmfilter, featuring 365, der Podcast zur Vielfalt der Film- und Medienwelt.
Der Filmfilter Roman Scheiber
und der Medienfachmann Golly Mabo
im Gespräch mit Film- und Kinomenschen. Wolf Maximilian Liebig studierte nicht nur Philosophie an der Universität Wien, sondern auch Filmregie bei Peter Batzak, Michael Haneke und Wolfgang Murnberger. Heute ist er vor allem als Tongestalter und Komponist tätig, zum Beispiel für die Filmmusik zu dem österreichischen Science-Fiction-Film Rubicon. Heute bei Roman Scheibers Filmfilter und bei 365 über Medien reden, Max Liebig.
Max Liebig, welcher Film hat dein Leben verändert?
Das ist eine total schwierig zu beantwortende Frage.
Dann fragen wir anders, welche Filme haben dein Leben verändert?
Also ich habe darüber nachgedacht und es fallen einem natürlich zuerst so die Filme ein, die einen geprägt haben oder wo man irgendwie das Gefühl hat, das hat einen beeinflusst, aber Leben verändernd ist schon sehr schwerwiegend, würde ich sagen. Und dann sind mir eigentlich Filme eingefallen oder im Speziellen vielleicht ein Film, wo ich auch beteiligt daran war sozusagen und der mir auch sehr wichtig war und der meinen Zugang zu Film, zu Dokumentarfilm, weil ich mache auch Dokumentarfilm, bin sehr Dokumentarfilm interessiert und Sound und Musik verändert hat. Und das war der Film von Bernadette Weigl, Fahrtwind. Das war auch mein erstes Sounddesign-Projekt. Also ich war damals an der Uni und ich wurde betreut von Professor Philipp Mosser, Sounddesigner. Und der hat mir eben auch dieses Projekt zugeteilt. Auch ich habe damals die Bernadette kennengelernt und das war ein Film. Bernadette machte eine Reise mit einer Super 8-Kamera auf einem Boot. Und es steht am Anfang des Films so die Fragestellung, wie ist es, auf eine Reise zu gehen? Und das Ziel war der Weltraumbahnhof in, ich glaube, Aserbaidschan ist das. Und sie hatte eben diese Super 8-Kamera, die ja sehr laut ist. Und hatte einen kleinen Zoom-Handrekorder mit und sie konnte nicht gleichzeitig Ton aufzeichnen und filmen. Dementsprechend war eigentlich alles asynchron. Also das ganze Material, das ich bekommen habe, war asynchron. Und das war die Herausforderung, wie kann man aus diesem Material einen Film gestalten? Und wir haben das gemeinsam erarbeitet, sehr atmosphärisch. Und ich habe wirklich dann angefangen, auch mit ihr gemeinsam mit dieser Asynchronität zu spielen. Man denkt immer so, Film muss synchron sein, damit es funktioniert. Wir haben dann so die Erfahrung gemacht, wenn man das etabliert, wenn man diese Asynchronität etabliert auf feinfühlige Art und Weise, dann man beginnt das zu akzeptieren als stilistisches Mittel und haben das dann durchgezogen in dem Film. Es gab dann so einige Momente, die wir dann doch synchron machen mussten. Das war auch ganz interessant, herauszufinden, was muss im Film synchron sein, also was funktioniert und was nicht. Und dann gab es so ein paar Stellen, wo wir Geräusche halt nachträglich auch aufgenommen und synchronisiert haben. Und der Film hat mich deshalb so beeinflusst, weil es eben diese Erkenntnis gab, wie divers man Film gestalten kann und dass es nicht dieses eine Rezept geben muss, sozusagen. Und es hat mich dann irrsinnig gefreut, weil es gab auch einen Sounddesign-Preis damals, das erste Mal, und den hat der Film bekommen dann.
Gleich zwei Nachfragen dazu. Die erste: Darf man beim Dokumentarfilm Dinge erfinden, die nicht vor Ort waren, um die Intention des Dargestellten zu verstärken?
Ich würde sagen, Film ist Gestaltung und man kann das machen, ja. Es ist natürlich wichtig, dass man immer respektvoll mit dem Thema umgeht und dass es quasi der Sache dient.
Und zweitens, mit dem zusammenhängend, was waren denn die Momente, wo man synchron sein musste?
Also es waren, also wenn man ganz konkrete Geräusche, also wenn man so Bilder im Film hat, wie zum Beispiel jemand spielt mit einem Basketball oder so etwas, dann hat es uns in dem Moment irritiert, dass man das nicht gehört hat einfach. Und dann durch eine Gestaltung durch das Anlegen eben von den Sounds konnte man das so ein bisschen integrieren in diese Asynchronität auch. Also indem man halt Dinge vielleicht nicht hundertprozentig anlegt und versucht eben das Konzept auch an diesen Stellen zu verschleiern oder weiterzuführen. Ja.
Ich würde gerne einen Schritt quasi zurück noch gehen. Du hast ja, Filmakademie ist ja schon gefallen, du hast da auch Regie studiert. Was war da eigentlich ursprünglich deine Präferenz und wie bist du eigentlich sozusagen zur Musik, zum Sound beim Film gekommen? Das war ja sicher schon früher.
Ja, also ich habe immer schon intensiv Musik gemacht, auch schon bevor ich angefangen habe, Filme zu machen, und habe mir aber eigentlich nie so wirklich vorstellen können, damit später etwas zu machen. So, es gab für mich irgendwie kein Feld, wo ich dachte, da kann ich überleben.
Also
mit Musik jetzt.
Und so. Auch als Komponist von Musik oder als Musiker.
Ja, ich hatte ein sehr breites Interesse an Medien eigentlich generell und an Film, auch an Sound. Wie klingt die Welt sozusagen? Ich habe immer schon Dinge aufgezeichnet, mit alten Kassettenrekordern abgespielt, langsamer abgespielt und einfach mich gespielt damit, mit den Recordings. Und habe das dann aber auch versucht, eben das zu erweitern durch Bild und habe das dann zusammengefügt und versucht eben so meine Filme zu machen und zu schauen, was kommt dabei raus und wie kann man gestalten auf die Art und Weise. Und deswegen habe ich mich auch an der Filmakademie beworben, weil ich eben mich auch mehr mit dem Thema Film beschäftigen wollte und auch mit dem Bild.
Texte zur Kino-, Film- und Serienkultur finden Sie auf filmfilter.at. Dort können Sie mein Team und mich und damit auch diesen Podcast finanziell unterstützen. Denn unsere Startförderung ist ausgelaufen und wir vom Filmfilter können es uns nicht leisten, unentgeltlich zu arbeiten. Helfen Sie uns zumindest mit einem kleinen Betrag von 3 Euro pro Monat. Unterstützen Sie uns jetzt, damit es uns auch nächstes Jahr noch gibt. Dauert nur eine Minute und gibt Ihnen ein gutes Gefühl.
Wie klingt die Welt, ist ein Satz, der in mir dann eine Frage provoziert. Wenn wir das Sounddesign zu einem Film analysieren, beschreiben wir dann wirklich nur das, was wir sehen? Oder beschreiben wir nicht vielmehr die Emotionen, die das bei uns auslöst? Und ist nicht überhaupt der Sound das, was die Emotionen macht?
Ja, für mich, also den Großteil der Emotion wird über den Ton getragen, ja, auf unmittelbare Art und Weise.
Also sind die Fragen eigentlich eher, wie klingt Angst oder wie klingt Liebe?
Genau, ja. Und das ist für mich eine Kombination aus Sounddesign und Musik, also beides trägt das. Das sind für mich auch die spannendsten Projekte, wo das ineinander übergehen kann.
Es gibt ja da zwei, so quasi, also ganz vereinfacht gesagt jetzt, ne, gibt es da so ein bisschen zwei Theorien und so. Ne? Die einen, die meinen, ja, der Sound ist hauptsächlich und die Musik ist nur dazu da, also Emotionen, Narrationen, das, was man im Bild sieht, zu verstärken und dann, Klammer auf, sozusagen auch manipulativ zu sein. Ich meine, bis zu einem gewissen Grad ist dann die Musik in dem Fall ohnehin manipulativ, da geht es eher um die Aussage. Und die andere Seite, sozusagen, die meint, na, eigentlich müsste das doch. Und das erinnert ein bisschen jetzt auch von der Asynchronität, von der du vorher gesprochen hast. Na, die müsste doch was ganz Eigenständiges sein. Die müsste doch im Grunde auch gegen die Bilder arbeiten, die Musik, und dürfte sich nicht in diesen Dienst stellen. Also wenn man das jetzt so vereinfacht, wie gesagt, ganz grob sagen will, wie würdest du dich da positionieren jetzt bei diesen beiden Ansätzen?
Ich würde sagen, das ist projektabhängig. Also man muss da wirklich schauen, was braucht das Projekt? Was ist die Intention der Regie? Was dient der Geschichte? Und dementsprechend dann gestalten. Also das eine schließt das andere nicht aus und also ich finde beides wichtig.
Ja. Gilt für Sie der Satz, dass die beste Filmmusik die ist, die man nicht bemerkt?
Das wäre These 1 übrigens dann.
Nein. Und zwar zum Beispiel ein Film, den ich vor kurzem gesehen habe, war Zone of Interest, den ich ganz toll finde. Also wirklich ganz toll. Und ich fand das irrsinnig spannend, wie für die Musik Platz gemacht wird. Und allein, also dass der Film beginnt mit einem Musikstück sozusagen, das fand ich irrsinnig toll, um in diese Stimmung reinzukommen. Und dementsprechend würde ich sagen, also auch, es muss der Geschichte dienen, es muss dem Film dienen und dem Projekt dienen.
Einhakend bei diesem Film, weil dazu habe ich mit einem jungen, ich glaube Kärntner Sounddesigner gesprochen, der entsetzt und schockiert war von dem Film und seiner Auszeichnung, weil er gemeint hat, der Sound ist einfach handwerklich nicht gelungen. Er hat sich den Film dreimal angesehen und sagt, er ist daneben gegangen. Das kann nicht beabsichtigt gewesen sein und hat mir dann 2, 3 Beispiele angeführt, die ich vergessen habe. Aber was sagst du dazu?
Ja, das stimmt, ja. Also ich fand das auch, ich bin auch aus dem Film raus und dachte mir, das ist so ein schlechter Sound. Ich glaube, er hat einen Oscar gekriegt für das Sounddesign. Ja,
und, auch die Academy kann irren.
Nein, ich finde, die Gestaltung war toll.
Ja.
Die Gestaltung war irrsinnig toll und ich habe dann noch einiges darüber gelesen, wie der Sounddesigner gearbeitet hat, dass er in Stadien gegangen ist, um diese Geräusche aufzunehmen aus Auschwitz und so. Und ja,
der Sound hat eine bewusst verfremdende Wirkung hier, ne? Kann man ja sagen.
Und ich glaube, das Problem war der Originalton, die Originaltonaufzeichnungen. Er hat ja anscheinend mit so überwachungsmäßigen Systemen gedreht. Und ich kann mir vorstellen, dass das eben also tonmäßig eine wahnsinnige Herausforderung sein muss für den Originaltonmeister. Also du kannst ja nirgends stehen. Du kannst eigentlich nicht angeln, du musst mit Funk arbeiten und so weiter. Und ja, und wenn dann mal irgendwie das Funky ausfällt oder das mal irgendwo raschelt oder so, dann hat man halt ein Problem sozusagen.
Ist das nicht vielleicht sogar eh die Methode, die sich durchsetzen wird, dass ich sozusagen den Originalton ganz trocken, so trocken wie möglich kriege und ihn nachher erst einbette in die Gesamtkonzeption?
Wie, also dass
man zum Beispiel mit lauter Funkis, damit ich jeden einzelnen extra habe und dann später erst die Komposition zustande bringe und nicht durch sozusagen das, was beim O-Ton vielleicht noch mitschwingt in der Aufnahme, dann erst wieder wegkriegen muss.
Sie meinen, ob man das im Vorfeld
als Konzept schon so
trocken anlegt aufnimmt?
Mhm. Nein, schon oder, mit oder O-Ton, schon, ja, also weil das Funk also ist ja wahrscheinlich am Set viel trockener als das andere, nehme ich an, weil es näher beim Mund ist.
Also meiner Erfahrung nach, also es ist, glaube ich, so eine Philosophie, nimmt man jetzt mehr Funk oder was ist schöner, Funk oder Angel, so. Da gibt es so die Hardliner, die sagen, nur Angel ist das Wahre. Ich persönlich, ich mag Angel auch lieber. Aber ich bin kein Hardliner. Es geht natürlich um Verständlichkeit. Ja.
Nochmal kurz zurückkommend noch, damit ich das loswerde, zu der Son of Interest. Du hast angesprochen, Stadiongeräusche. Also sozusagen, es gibt diese Geräusche, die sozusagen angeblich oder die halt vermeintlich aus dem KZ kommen. Und die werden so drüber gelegt wie so ein dauerhafter Soundteppich über dieses quasi familienidyllische Geschehen nebenan. Kurz jetzt alles gesagt. Und die sind doch so großartig, weil dieser wabernde Sound und sich Gewehrschüsse dazwischen und Schreien immer wieder dazwischen, weil die doch so eine Art eigentlich im Grunde eine Hauptrolle spielen, weil man ja kein Bild dazu bekommt. Man kriegt den ganzen Film über eigentlich kein Bild dazu. Aber man hat die ganze Zeit den Sound und man hat natürlich eine unglaubliche Assoziation dazu, weil jeder weiß, was sich hinter diesen Mauern ungefähr abgespielt haben muss. Ne? Das ist doch dieser großartige Kniff irgendwie, oder, an dem Film. Ja. Ich habe zum Beispiel, ich habe fast nicht weghören können, ne? Bis dann diese Einsprengsel sozusagen, also diese inversen Aufnahmen gekommen sind und so. Da war dann wieder ein anderer Ton. Ja? Aber das hat mich die ganze Zeit irgendwie im Bann gezogen, dieses Hintergrundgeräusch eigentlich. Wie ist es dir da gegangen?
Ja, absolut, absolut. Da wird mit Kopfkino gespielt sozusagen. Dadurch, dass man die Geschichte kennt und diese Sounds hört, das macht emotional mit einem etwas. Das ist die Kraft des Sounddesigns. Also wie man halt stark gestalten kann, wird da ziemlich klar.
Daran anschließend, was der Roman beschreibt, wenn man einen Film sieht und es gibt irgendwie eine Bildunterbrechung oder auch ein verschwommenes Bild, dann macht das gar nichts. Aber wenn man den Ton dazu irgendwann nicht mehr versteht, dann will man am liebsten sofort den Ton ausschalten, weil man das Krachen nicht aushält. Warum hat trotzdem, zumindest in meiner Wahrnehmung, die Gestaltung des Bilds mehrheitlich mehr Wertschätzung als die Gestaltung des Tons? Das ist doch absurd, weil die Orientierung, die Emotion, das Gestalterische passiert doch eigentlich in der Soundwelt. Ist das inzwischen anders geworden? Beobachten Sie da auch bei den jüngeren Kolleginnen und Kollegen eine Veränderung in der Bewertung des Sounds? Wenn Sie überhaupt den Befund teilen, den ich da in den Raum stelle.
Ja doch, ich würde schon sagen, dass man denkt in Bildern. Also wenn man eine Geschichte erzählen will, also das innere Auge sozusagen, das ist ganz selten, dass die Regie wirklich so den Ton auch mithört in der Erzählung. Und wahrscheinlich kommt das daher.
Eine schwere Frage, aber kannst du leichter Sound oder Melodie dir in den Kopf holen oder kannst du dir leichter Bilder in den Kopf holen, wenn du jetzt nichts hast? Aber du hast es schon gehört, du hast es gesehen. Was kannst du dir leichter sozusagen ins Bewusstsein heben?
Ich denke, das ist bei mir eine Kombination eher aus beiden.
Und daher auch so, Musik für Film und Ton für Film.
Ich würde sagen, ja. Es ist schon manchmal so und manchmal so. Manchmal hat man ein Bild und manchmal hat man einen Sound. Aber es ist auch, bei mir ist es sehr oft, also wenn ich jetzt einen Film schreibe, dann ist bei mir der Sound gleichwertig.
Heute bei Roman Scheibers Filmfilter und bei 365 über Medien reden, Wolf Maximilian Liebig.
Man sagt ja auch oft, dass die Filmmusik die klassische Musik der Gegenwart ist oder die Fortsetzung der traditionellen klassischen Musik. Soll Filmmusik alleine bestehen können im Konzertsaal oder ist das nicht eigentlich eine Themenverfehlung?
Dann wäre ganz Morricone eine Themenverfehlung, ne?
Also ich würde sagen, es muss nicht im Konzertsaal alleine bestehen, weil es hängt quasi vom Projekt ab, was da entsteht. Und dann ist es natürlich schön, wenn etwas entsteht, das auch alleine im Konzert bestehen kann.
Und da stelle ich mir dann andere Bilder dazu vor, andere Emotionen.
Ja.
Darf ich es nochmal probieren? Wieder eine schwere Frage, weil du dir sozusagen das selber, aber wenn du dich zurückerinnerst jetzt an, sagen wir mal jetzt zum Beispiel, die jeder kennt, also Hollywood-Filme oder große Filme, die du gesehen hast, ja, als Jugendlicher. Fällt dir da was ein oder sozusagen, kannst du dich noch erinnern, dass du besonders von dem Sound irgendwie so eines Films beeinflusst warst, ja? Oder vom Sounddesign? Also ich rede jetzt zum Beispiel High-Concept-Blockbuster, nicht die dadurch berühmt geworden sind, dass sie einzelne Soundelemente ganz deutlich herausarbeiten. Das Stampfen bei den Dinosauriern, ne, bei den Jurassic Park-Filmen, der Wassertropfen, der dem Tom Cruise in Mission Impossible von der Stirn auf den Boden platscht und der dann natürlich mit zehnfachem Lautstärke. Solche Dinge irgendwie. Hat dich sowas beeindruckt, wenn du das als Jugendlicher gehört, gesehen hast?
Ich weiß nicht, wie alt ich da war, aber der Film Prinzessin Mononoke hat mich irrsinnig beeindruckt vom Sound her. Also diese Tiere mit diesen argen, tiefen Stimmen. Das ist vielleicht so ein Film. Mhm. Aber sonst konkret Hollywood. Ich glaube, als Kind war ich da noch nicht so aware.
Vielleicht hat dich das gar nicht so interessiert oder hast du das als Gesamterlebnis?
Ich habe da eher das Gesamterlebnis dann. Ja. So, also ich bin nicht aus dem Kino als Kind und habe mir gedacht, wow, dieser Sound. das ist sowas nicht. Ne.
Ja. Ich komme noch einmal zurück, um nach der Filmmusik zu fragen. Braucht es dazu eigentlich eigene spezialisierte Musikerinnen und Musiker, so wie es Kammermusiker gibt, die spezialisiert sind auf Kammermusik oder eher die, die Theatermusik machen können? Gibt es auch eigene Musikerinnen und Musiker, die spezialisiert sind auf die Filmmusik? Oder sollte es die geben?
Auf jeden Fall, ja. Also ja, es gibt Musiker, die hauptsächlich Filmmusik machen. Es gibt Musiker, die davon leben, von den großen Studios gebucht zu werden und aufgenommen zu werden.
Und wodurch müsste sich dann ein Musiker auszeichnen, der eben besonders für Filmmusik spezialisiert oder geeignet ist, eine Musikerin?
Ich denke, was wichtig ist, ist ein Verständnis für Film und für die Geschichte, einen sensiblen Umgang mit den Themen und auch gute Zusammenarbeit mit der Regie sozusagen. Und bei mir ist es sehr oft auch, wenn ich Musik mache, ich will oft an Stellen auch gar keine Musik haben. Und ich schlage das dann auch vor. Ich sage dann, eigentlich trägt das an dieser Stelle viel mehr, wenn man da mal nichts hat. Und die Stille ist ja auch ganz wichtig, damit dann die Musik wirken kann.
Musik funktioniert durch die Pause, oder?
Ja.
Wie ist denn das in Ihrer Arbeit, wenn Sie als Sound-Gesamtverantwortlicher tätig sind? Da gibt es einen O-Ton oder synchronisierte Dialoge, da gibt es also die Sprache, da gibt es die Musik und dann gibt es ja auch noch die Geräusche und die Atmosphären. Denken Sie das gleichzeitig oder wird das parallel hergestellt und dann in einem Endprozess, so wie in den amerikanischen Studios, noch einmal von drei vorgemischten Quellen zusammengemischt?
Es kommt darauf an, ab wann man in ein Projekt involviert ist. Und also in meinem Fall, manchmal mache ich Originalton, Sounddesign und Musik. Und in dem Fall versuche ich im Vorfeld alles zu bedenken, sozusagen. Man kommt dann im Laufe des Prozesses auf Dinge drauf, die man hätte vielleicht anders machen sollen oder wenn etwas anders funktioniert oder die Regie, dann vor allem im Dokumentarfilm entsteht ja der Film auch erst im Schnitt, dann ja, muss man da adaptieren auf jeden Fall. Ja, ich versuche von Anfang an alles mit einzubeziehen.
365. Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien.
Wenn man zum Beispiel Science Fiction macht, wie klingt die Zukunft?
Ja, das war die Herausforderung bei Rubicon. Mhm. Ist natürlich ein Traum für jeden Komponisten, einen Science Fiction Film zu machen. Und den habe ich zusammen mit Daniel Helmer gemacht. Und wir haben uns mit Leni Lauritsch getroffen, die Regisseurin, und haben verschiedene Konzepte ausgearbeitet. Wir haben ihr Instrumente vorgeschlagen. Sie hat uns Musik geschickt, die ihr gefällt. Und wir haben auch Instrumente gebaut, extra für den Film, weil wir was Eigenes, wir hatten so den Anspruch,
Außerweltliches.
Was Eigenes, also außergewöhnliche Sounds zu kreieren und damit Musik zu machen. Also wir haben so Trommeln mit so Saiten bespannt und haben die dann mit Bogen gestrichen und so. Und ja, das ist dann in den Film mit eingeflossen. Sozusagen. Es gibt natürlich eine große Science-Fiction-Musik-Tradition und ja, die kann man bedienen oder auch nicht oder je nachdem. Also wir haben uns da mit Leni sozusagen arrangiert und das ist ein klassischer Genrefilm.
Es kann ja bekanntlich auch der Donauwalzer für die Zukunft stehen.
Kann auch, ja, aber wie habt ihr
das
euch…
Das stimmt.
Ja, 2001 sprichst du an. Aber wie ist das, wie arrangiert man sich dann sozusagen, wenn die Regisseurin ganz andere Vorstellung zum Beispiel als man selber hat? Wie hat man sich das hier vorzustellen?
Wenn die Regisseurin andere
musikalische Vorstellungen hat? Ja, das hätte ich jetzt irgendwie so, oder habe ich es falsch verstanden, dass man sich da arrangieren musste mit ihr.
Wir haben uns sehr gut verstanden. Ich glaube, sonst hätten wir nichts zusammengearbeitet, aber wir waren auf einer Wellenlänge. Also okay. Daniel, Leni und ich, wir hatten eine wahnsinnig gute Zeit, die Musik dafür zu gestalten, würde ich sagen.
Also da ging kein Notenblatt dazwischen.
Ja.
Du hast doch eine Auszeichnung oder ihr habt eine Auszeichnung für den Film. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist der hier vor allem für Produktionsdesign und Musik auch ausgezeichnet worden.
Also wir waren nominiert für Musik letztes Jahr beim Filmpreis, ja. Und Tongestaltung ist ausgezeichnet worden.
Tongestaltung.
Genau.
Apropos Filmpreis, also wir zeichnen dieses Gespräch auf am Tag der Filmpreisverleihung, kann man hier dazu sagen. Und das führt mich zu etwas, was wir jetzt schon länger nicht in dem Podcast hatten, was mich aber persönlich immer interessiert ist, wie steht jemand dazu, so eine Würdigung, so einen Preis irgendwie zu bekommen? Ist das komplett wurscht oder total wichtig oder was dazwischen?
Ja, ich freue mich schon, nominiert zu sein, würde ich sagen. Es ist natürlich jetzt nicht irgendwie was Lebensveränderndes oder so, aber es ist eine kleine Anerkennung für die Arbeit, würde ich sagen. Das finde ich okay.
Ja, klar.
Ja.
Ich habe jetzt noch sozusagen ein Postskriptum. Ich durfte vorgestern in einer Schule in Linz für seh- und hörbehinderte Kinder und junge Erwachsene einen Impuls zu psychischem Wohlbefinden halten. Und es ist definitiv so, dass Menschen, die nicht hören können, sich schwerer tun in der sozialen Kommunikation. Sollten wir alle uns mehr bemühen, hören zu lernen, damit wir uns besser verstehen?
Es wäre schön, mehr zu hören. Ich würde jetzt das nicht als Diktion oder so vorgeben, aber es ist natürlich die Welt zu hören. Also allein wenn man durch die Stadt geht mit den Autos und das Stadtrauschen sozusagen, der Infraschall, wie man so will, wenn man in den Wohnungen ist, die ganz tiefen Frequenzen, die einen vielleicht mal unruhig schlafen lassen oder so. Das ist natürlich etwas, darauf wird nur sehr gering geachtet. In der Politik auch. Es kommt immer mehr in der Stadtplanung, was ich so mitbekommen habe. Man will die Autos ja auch immer mehr verbannen. Und das finde ich, sind gute Entwicklungen. Ich persönlich bin auch ein sehr, wie gesagt, hörsensibler Mensch und deswegen finde ich das gut.
Bist du aber jemand, der jetzt mit Ohrstöpseln manchmal durch die Stadt geht, um den Startsound auch auszublenden und deinen eigenen Soundtrack zu haben, oder machst du sowas nicht?
Ich habe leider keine Ohrstöpsel. Derzeit jetzt schon länger nicht mehr.
Oder Ohrhörer.
Aber diese Noise-Canceling-Ohrhörer, das überlege ich mir schon länger. Ja. Das tut sicher gut.
Gettermax liebe ich manchmal durch die Stadt, also dort, was möglich ist, und schließt die Augen.
Ja.
Und wie ist das mit den Kindern? Gibt es da auch die Weitergabe? Gibt es die Weitergabe an die Kinder, das auch so bewusst zu tun, also eben aktiv zu hören? Ist das Teil des Erziehungskonzeptes bei euch in der Familie?
Ich habe mein Studio zu Hause. Ich war jetzt zuerst extern und jetzt bin ich zu Hause. Und meine zwei Kinder kommen immer wieder zu mir ins Studio und sehen, wie ich an Sounds arbeite und so. Und ich habe das Gefühl, sie sind da ganz gut sensibilisiert mittlerweile. Mhm. Und ich zeige ihnen eigentlich, mit welchen Ebenen auch der Film funktioniert. Ich schalte mal Töne weg, gebe Töne dazu, gebe mal Musik weg, Musik dazu. Und jetzt sind sie schon so weit, dass sie mich auch kritisieren. Sie sitzen dann da, schauen mir zu. Und meine Tochter, die ist 7, die sagt dann oft, nein, das findet sie jetzt nicht so.
Das klingt
jetzt nicht so gut und so. Und dann frage ich sie, ja, wie würdest du das machen? Und manchmal hat sie sogar einen Vorschlag. Das mag ich ganz gerne. Ja. Das ist das Schöne eigentlich, jetzt dann zu Hause arbeiten.
Wir wünschen viel Erfolg beim Filmpreis und mögen irgendwann dereinst vielleicht Oscar-Nominierungen folgen.
Vielen Dank.
Herzlichen Dankeschön. Dank. Danke für das nette Gespräch. Dankeschön.
Sie hörten eine Produktion von VSOM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. In Kooperation mit
dem Filmfilter, dem freien Online-Medium für Kino, Filme und Serien.
Produziert von Inspiris Film.
Gefördert vom Österreichischen Filminstitut.